Vor 8 Wochen haben wir mit der Predigtreihe in Jona begonnen und heute soll es da weitergehen, Kapitel 1 im Buch Jona, die Verse 3 bis 16. Aber ich will einfach das ganze Kapitel lesen, noch die ersten beiden Verse mitnehmen, die wir das letzte Mal hatten. Jona Kapitel 1, da redet Gott zu uns Folgendes. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessetwillen dieses Unglück uns trifft.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, »Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du?« Und er sagte zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat.« Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, »Was hast du da getan?« Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, »Was sollen wir mit dir tun, dass das Meer uns in Ruhe lässt?« Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.« Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, »Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Soweit Gottes Wort, Jona Kapitel 1. Bevor wir zur Auslegung kommen, will ich noch beten. Vater, wir haben dein gutes Wort gelesen und bitten dich jetzt, Herr, dass du dadurch zu uns redest. Herr, dass du zu jedem Einzelnen redest, ob er schon zu deinen Kindern gehört oder nicht. Wirke du jetzt, Herr. Tu ein Werk unter uns, Herr, dass auch wir, ja, diese Gnade, die wir hier sehen, dass wir von der motiviert sind und noch da nicht so störrisch sind. Wirke, Herr, das an uns. Wir können es nicht, Herr. Aber du, Herr, du und dein Wort, du kannst es, Herr. Schenk es bitte. Vielen Dank. Amen. in unserer Welt, da geht es ja meistens sehr, sehr gnadenlos zu. Und aber auch bei uns sieht es doch oft nicht anders aus, oder? Ja, wie oft geben wir bestimmte Dinge oder aber auch Personen, wie oft geben wir sie auf, wenn es nicht mehr ganz nach unserem Willen geht, nicht mehr ganz in unseren Kram passt, geben wir oft auch Dinge schnell auf und sind dann effektiv genauso gnadenlos wie alle anderen. Der Jona ist da hier wie so ein Spiegelbild auf uns. Das sehen wir hier bei ihm. So ein negatives Spiegelbild, der uns zeigt, wie wir sind. Aber wir sehen auch noch das Gegenteil in unserem Text hier. Wir sehen Gott. Wir sehen den langmütigen Gott, den gnädigen Gott, der Mitleid hat und der rettet, im Gegensatz zu uns. Man könnte diesen Text, Jona 1, Vers 3 bis 16, so zusammenfassen mit den Worten: Gott zeigt Jona und den Heiden seine Gnade. Es geht um seine Gnade. Ich habe so eigentlich in dem Text drei Sinnabschnitte entdeckt. Der erste ist rein dieser Vers 3, Jonas Flucht wegen Gottes Gnade. Dann im zweiten geht es von Vers 4 bis 10, geht es darum, dass Gott sich Jona und den Heiden in seiner Gnade zeigt. Und dann im dritten, Vers 11 bis 16, geht es um die Vorschattung des Evangeliums der Gnade. In jedem Text geht es hier eigentlich um die Gnade Gottes und die Reaktion der einzelnen Menschen darauf. Bevor wir reingehen, gleich in den dritten Vers, wenn wir nochmal ganz kurz an die ersten beiden anknüpfen, da haben wir ja Jona kennengelernt, der ein Prophet war im Nordreich von Israel und hatte dort wohl wirklich einen schweren Stand. Ja, wahrscheinlich schon länger gepredigt dort, aber unter dem König Jerobeam II. War Israel richtig gottlos und sie haben haben wahrscheinlich nicht wirklich darauf reagiert, was er gesagt hat von Gott. Und ausgerechnet in der Situation soll er noch zu den Feinden gehen, in die Hauptstadt der Feinde, nach Assyrien, in Ninive, einem der grausamsten Völker damals, in die größte Stadt damals, dort soll der hingehen und ihnen predigen. Weil Gott wollte ihnen jetzt seine Gnade zeigen. Auf einmal will er den Feinden Gnade zeigen, wodurch Jona eigentlich immer nur zu Israel gepredigt hat. Aber jetzt will Gott durch die Feinde, dass er ihnen Gnade zeigt, will er Israel eifersüchtig machen, dass sie das auch wieder wollen, weil sie untreu waren gegenüber Gottes Gnade. Ja, also Gott hat schon immer auch zu anderen Völkern, hat er Missionare gesandt. Und deswegen haben wir so gesehen, dass die Hauptthemen im ganzen Jona-Buch hauptsächlich Gott sind. Gott ist eins dieser großen Hauptthemen. Wer ist er? Wer ist Gott? Ein anderes ist Mission. Was tut er? Was tut Gott? Und auch noch ein zentrales ist das Evangelium. Das Evangelium in Christus. Wie und wen rettet er? Wie und wen rettet Gott? Das sind so zentralen Themen im Jona-Buch. Und alle diese sehen wir heute in unserem Text vereint. Dass Gott gnädig ist. Und jetzt sehen wir gleich im ersten Punkt, in Vers 3, Jonas Reaktion darauf. Es heißt: Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Weil Gott auch was von Gnade gesagt hat, flieht Jona. Nicht, weil er Probleme mit der Gnade hatte, sondern weil sie jetzt um die Feinde geht, weil er nach Ninive gehen sollte. Gott musste ja seinen Propheten immer mal wieder musste er auf die Sprünge helfen. Ja? Jeremia zum Beispiel musste Gott immer mal wieder ermutigen und auch andere. Aber so offensichtlich wie Jona lief keiner von ihnen davon. Das wird sogar in der Geografie sichtbar. Wenn wir diesen Text verfolgen, wir sehen ja am Anfang Jona irgendwo im Nordreich, ist eher so ein bisschen ein Hochland, so ein bisschen bergig dort oben. Dann flieht er und geht nach Jaffo, eine Hafenstadt. ja, das heutige, das ist ja dann Haifa, genau. Also dort, dort unten am Meer, geht er von oben, geht er nach unten, ans Meer, an der Hafenstadt. Von dort geht er noch tiefer direkt aufs Meer ins Schiff hinein. Und vom Schiff hat er sich dann in den untersten Teil verkrochen. Also wirklich, so diese Abwärtsbewegung zeigt eigentlich Jonas abhauen, wie es bei ihm aber auch abwärts geht. Es zeigt sich selbst da drin. Aber Jona machte sich auf, um vor Gott wegzugehen. Das ist seine Reaktion. Aber ich will gleich mal das auf uns beziehen. Wir müssen vorsichtig sein. Jetzt nicht gleich denken, ach, der Jona wieder, dass der es nicht versteht. Ja, Gnade ist doch eine tolle Sache. Nee. Also doch ist sie, aber wir sind oft auch nicht besser. Ja, wir können nicht sagen, ach, der Jona wieder. Weil wir sind doch oft auch nicht besser. Wie viele Dinge sind uns von Gottes Willen klar? Die ganz, ganz klar in der Bibel geschrieben. Da muss man gar nicht groß überlegen. Geht es nicht darum, dass man ein großer Theologe sein muss, um die Dinge zu verstehen. Wie viel sind uns von diesen Dingen klar und wir tun sie auch nicht. Ich nenne mal nur eins, was jetzt hier halt gerade bei Jona passt, der Missionsbefehl in die ganze Welt zu gehen und zu predigen, das Evangelium. Ja, den Missionsbefehl, der uns heute gilt, geht hinaus in alle Welt, predigt der ganzen Schöpfung, den hatte Jona hier auch. Ja, er ging zu Israel, er ging zu Ninive, keine Ahnung, ob er später noch woanders hinging. Er hatte diesen Auftrag, den wir auch heute haben. Und er ist abgehauen davon. Aber wie oft schweigen wir denn? Wie oft haben wir irgendeine Ausrede, dass es gerade eben nicht ging, dass ich jetzt dem Nachbar was sagen konnte? Wie oft kommt bei uns auch so ein Aber? Aber Jona. Ziemlich oft, oder? Also ich kenne es von mir. Und ich denke, dass wir Menschen da gleich sind. Bei Jona ist es ganz klar, er darf nicht selber entscheiden, wo er hingeht und was er tut. Gott hat ihn dazu berufen, zu dieser Aufgabe. Und bei uns ist es genauso. Er ist der Herr und wir dürfen auch nicht selber entscheiden, was wir da tun wollen und was nicht, sondern er hat uns diesen Auftrag gegeben, das Evangelium der Gnade zu predigen. Und dieses Evangelium besteht, wie bei Jona, auch im Gericht, in der Gerichtspredigt. Ja, ihr werdet zerstört werden, ihr werdet umkommen in euren Sünden, genauso aber auch in der Gnade, die Gott ihm genauso gesagt hat. Es steht nur noch nicht hier in den ersten zwei Versen drin, aber Gott hat es ihm genauso gesagt gehabt. Das ist genauso unser Auftrag wie beim Jona. An dieser Geschichte hier wird uns jetzt allerdings deutlich, wenn wir uns gegen diesen Auftrag, gegen dieses Wort Gottes entscheiden, dann bringen wir uns eigentlich nur selber in Schwierigkeiten. Das sehen wir hier bei Jona. Weil Gottes Plan geschieht trotzdem. Er kommt zu seinem Ziel, aber wir bringen uns dann um diesen Segen dabei sein zu dürfen. Bei dem herrlichen Werk, das Gott tut, da bringen wir uns dann um diesen Segen. Also wir sehen, wir sind auch nicht besser wie Jona. Wir können uns da absolut nicht über ihn stellen. Und somit gilt auch uns heute diese Botschaft hier, die wir hier aus diesem ersten Kapitel sehen. Und zwar hat diese Botschaft eigentlich durchs ganze Jona-Buch immer so drei Adressaten. Ja, der erste Adressat ist der Jona selber. Ja, ich sage mal, bei vielen Propheten geht es ja darum, was haben sie Israel zu sagen, was haben sie anderen Völkern zu sagen oder wie auch immer, oder über die Zukunft zu sagen. Bei Jona geht es auch ganz stark darum, was sagt Gott dem Propheten selber durch diese Geschichte. Das ist so eine Lernlektion für den Jona hier. Und zwar seine Lektion, was ist Gnade und Mitleid mit den Menschen? Das ist die Lektion hier an den Jona. Was ist Gnade und Mitleid mit den Menschen? Es geht hier so um eine Missionsmotivation, die Gott ihm jetzt hier und durch das ganze Buch hindurch gibt. Dann haben wir aber auch immer eine Lernlektion an Israel. Weil Jona ging später wieder zurück Und hat auch das Israel weitergesagt. Gott will durch das, was er hier wirkt, auch Israel was sagen. Und zwar will er ihnen sagen, ihr seid gottlos, ihr missbraucht diese Gnade von mir. Und deswegen gehe ich jetzt zu anderen Völkern und zeige ihnen diese Gnade. Vielleicht kommt ihr auf diesem Weg ja wieder zurück. Also da geht es eigentlich so um eine Heiligungsmotivation. Die sollen heiliger, die sollen gottgefälliger leben. Die sollen wieder zu ihrem Gott zurückkehren. Das ist die Botschaft an Israel, oder wir können es auch auf uns übertragen, an diejenigen, die sich irgendwie nach Gott nennen, die sich irgendwie Christen nennen, aber eigentlich gar nicht danach leben, sondern ihre eigenen Dinge leben. Und immer noch die dritten Adressaten, das sind dann so, wo man auf Anhieb denkt, ja, die sind das Ninive. Ja, zu denen sollte ja Jona gehen. Das sind die dritten Adressaten mit der Botschaft, tut Buße. Lebt für den einen wahren Gott, nicht für eure Götzen, nicht für eure Dinge, die ihr wollt, sondern seht doch seine Gnade, was für ein guter Gott er ist. Das sind so diese drei Adressaten, die wir hier sehen. Und deswegen, eigentlich egal wer wir sind, ob wir jetzt Christen sind, ob wir keine Christen sind, ob wir uns Christen nennen, aber doch nicht so leben, diese Botschaft hier von Jona, die betrifft jeden von uns. Mit seiner Sache, wie er eben gerade steht, egal wo man steht, es trifft jeden von uns dieses Wort hier. Bei Jona war es so, er hatte keine Missionsmotivation. Wohin er dann genau fliehen wollte, heißt ja, machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Wo das genau liegt, wissen wir nicht ganz genau. Manche meinen, dass es Tarsus meint, wo später der Paulus geboren wurde, oder manche sogar sagen, es sei Karthago, in heutiges Tunis, da in Tunesien. Die meisten gehen allerdings davon aus, dass es Spanien meint, Tartessus, heute in Spanien. Und das wäre dann wirklich so quasi das Ende der Welt, damals von Israel aus gesehen. Da wollte wirklich Hauptsache so weit weg wie möglich. Eigentlich ist aber völlig egal, wo das liegt. Das Wichtige war, was Jona wollte, weg vom Angesicht des Herrn. Das sagt er zweimal in Vers 3, weg vom Angesicht des Herrn. Da hat mein Ausleger dann, hat es eigentlich so bildlich dargestellt und sagt, er sollte 800 Kilometer nach Nordosten gehen, ging aber 3000 Kilometer in den Westen. Er sollte durch den fruchtbaren Halbmond gehen. Eigentlich ist es so eine schöne Strecke, die er dort gehen sollte, diese 800 Kilometer. Richtig fruchtbar. Aber er nahm dagegen die unangenehme und von Juden gehasste Schifffahrt auf sich. Gott wollte ihn in die damals größte Stadt der Welt schicken, aber er wollte an den Rand der Zivilisation. Gott wollte mit ihm sein, aber Jona floh vor ihm. Das hat er alles auf sich genommen. Selbst die Schifffahrt, und die war damals echt gefährlich. Das war jetzt keine Traumreise, wie wir sie vielleicht heute buchen könnten. Da gab es oft Schiffbruch und die Juden mochten das sowieso nicht. Der konnte höchstwahrscheinlich gar nicht schwimmen. Also er hat da wirklich was auf sich genommen. Und dafür hat er sogar gezahlt. Er gab den Fahrpreis dafür. Da hat ein anderer Ausleger dazu gesagt, wenn du vor Gott davonläufst, kommst du nicht an, und musst trotzdem zahlen. Wenn du Gottes Wege gehst, kommst du an und er zahlt. Ja, er hat den Wahl geschickt. Er musste nichts bezahlen. Also Gott macht die Dinge dann gut. Warum flieht er? War zu faul, diese 800 Kilometer zu laufen? Hat er Angst, diese Gerichtsbotschaft jetzt den brutalen Assyrern zu sagen? Das können wir menschlich gesehen auch verstehen. Ja, ich habe sie ja letztes Mal ein bisschen beschrieben. Da können wir schon Angst haben, dass man vielleicht irgendwie so gehäutet, irgendwo gekreuzigt wird. Auch nicht so ganz schön. Aber das war es nicht. Das war nicht sein Problem. Ja, sondern wir haben es den Vers letztes Mal schon angeschaut. In Jona 4, Vers 2, da sagt er, Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Sein Problem war, Gott ist gnädig. Und das wollte er jetzt den Feinden zeigen. Ja, weil in dieser Gerichtsbotschaft, die er sagen sollte, ja, verkündige gegen die große Stadt, sagt Gott ja, in dieser Gerichtsbotschaft steckt Gnade. Weil wenn wir in Kapitel 3, Vers 4 schauen, dann hatte Gott noch mehr zu Jona gesagt, und zwar, in 40 Tagen ist Ninive zerstört. Nicht gleich, geh hinein und dann geh schnell wieder raus, weil ich werde die Stadt gleich zerstören. Nein, Gott gab 40 Tage lang Zeit und Jona wusste, das bedeutet Umkehrzeit, Gnadenzeit. Und Jona wusste, die werden umkehren. Und das stellt Israel in ganz schön schlechtes Licht. Seit Jahrhunderten schickt Gott ihnen Propheten und die kehren nicht um. Und Jona wusste, jetzt wird Gott mich schicken. Und ich werde einmal was predigen und die werden alle umkehren. Weil mein Volk ist so gottlos. Das meint diese, was wir angeschaut haben in 5. Mose 32, dass Gott Israel zur Eifersucht reizen wird durch ein anderes Volk, wenn sie von ihm abfallen. Und Jona ist deswegen vor dem Angesicht Gottes geflohen. Das Angesicht des Herrn meint seine Person, seine Aufmerksamkeit, seine Zuwendung, seine Gnade. Ja, Jona wollte nicht allgemein vor Gott fliehen. Er wusste, dass Gott überall, dass Gott allgegenwärtig ist. Das wusste er. Ja, er kannte Psalm 139, wo steht, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Das wusste Jona, dass Gott überall ist. Aber er dachte, wenn er jetzt abhaut, dann wird keiner mehr da sein, der Ninive diese Botschaft der Gnade bringt. Wenn ich jetzt abhaue, dann können sie nicht gerettet werden. Dann wird Ninive zerstört. Aber Gott, er kommt zum Ziel. Gott kommt zu dem Ziel, das er will. Mit der ganzen Welt, mit Ninive, mit Jona und mit dir. Gott kommt zum Ziel. Egal in welcher Lage, ob wir manchmal vielleicht sogar daran zweifeln und sagen, Herr, ich würde es ja wollen, aber bitte mach du es. Oder ob wir sagen, oh nein, Herr, ich will dieses Ziel gar nicht, ich hau lieber ab. Egal wie, Gott kommt zum Ziel. Und deswegen ist es am besten, wenn es unser größter Wunsch auch dieses Ziel ist, weil dann wird man da hinkommen. Und müssen nicht daran zweifeln. Er kommt dahin. Und wie er das jetzt macht, ist nicht, dass er einfach sagt, okay, Jona, dann geh halt dorthin, leb irgendwo im Exil und ich werde mir einen neuen suchen. Nee, er erzieht jetzt seinen Propheten. Gott wirkt jetzt erstmal an seinen Propheten und zeigt jetzt seinen Propheten erstmal auf, was Gnade bedeutet, um dann durch diesen Propheten das zu wirken. Und das ist auch gut für uns. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was für eine Gnade wir erlebt haben in Jesus Christus. Was da im Evangelium, was da an Gnade, an Barmherzigkeit Gottes gegen uns Sünder steckt. Das ist wichtig für uns. Weil dann haben wir viel mehr die Motivation, das auch weiterzusagen. Wie wenn wir selber nicht von dieser Gnade begeistert sind. Deswegen, lass uns immer wieder selber an diese Gnade erinnert werden, an die uns jetzt Gott hier durch den Jona erinnert. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Deswegen ist es gut, drauf zu schauen, was hat er mir denn immer alles vergeben? Wie gut, wie barmherzig ist mein Herr zu mir? Weil dann kann ich viel lieben, kann ich ihn lieben. Und dann ist man motivierter, Gottes Wort weiterzusagen. Das sehen wir dann später bei dem Jona. Und damit kommen wir zu dem zweiten Teil, Vers 4 bis 10. Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade. Aber zuallererst zeigt er sich mal dem Jona. Selbst in dieser Rebellion, die wir hier sehen von Jona, dass er einfach abhaut auf Gottes Befehl hin, lässt Gott ihn nicht fallen. Das ist der erste Punkt dieser Gnade, den er hier zeigt. Gott lässt den Jona oder schickt ihn einfach zack einen Blitz auf dieses Schiff und das war's mit Jona. Nein, er zeigt sich dem Jona und zwar gnädig und zwar in einer wirklich freundlichen Weise. Weil jetzt dieser große und gewaltige Sturm, der hier kommt, der ist kein Gericht. Das ist nicht Gottes Zorn, der hier kommt und der jetzt den Jona zerstören will. Nee, das ist Gottes gnädige Erziehungsmaßnahme. Das ist dieser Sturm. Und auch für die Seeleute, ja, auch wenn sie da jetzt mitleiden müssen, obwohl ja der Jona das verbockt hat, auch wenn sie jetzt mitleiden müssen, kommt für sie nachher Gutes bei raus. Und es ist auch für sie eine große Gnade, weil sie dürfen den wahren Gott erkennen. Aber was wir auch für uns sehen und auch als eine Warnung sehen, Sünde holt uns ein. Wir können vor Sünde nicht davon, wir können da nicht abhauen und meinen, das wird uns nicht erreichen. Sünde holt uns ein und kann sogar dann wirklich Folgen für andere haben, in dem Fall hier diese anderen Schiffsleute. Ja, nicht, dass die unschuldig waren, das waren ja irgendwelche Götzendiener, aber mit der Schuld von Jona hatten sie zumindest nichts zu tun. Aber das holt uns ein. Gott wird uns da nicht einfach nur gehen lassen. Und wenn wir ungehorsam sind, dann kann es sein, dass Gott auch durch irgendwelche Katastrophen an seinen Kindern wieder wirkt und seine Kinder wieder auf den richtigen Weg bringen will. Das kann durchaus sein, dass Gott dann auch ganz bewusst Katastrophen schickt, zulässt, aber wirklich auch bewusst schickt, um uns dadurch was deutlich zu machen. Ich will euch in Psalm 107, das mal kurz aufzeigen. Psalm 107, Abvers 23, da wird uns nämlich genau so eine Situation beschrieben und dann gleich gedeutet, warum das so passiert. Und woher manchmal wirklich auch Probleme kommen. In dem Fall, sagen wir ganz plastisch, Stürme auf dem Meer. Aber das kann man auch auf alles mögliche andere beziehen. 107 Abvers 23. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinausbegaben, auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er, also Gott, redete und bestellte einen Sturmwind. Gott bestellte diesen Wind. Und er trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen, es verzagten in der Not ihre Seele. Also von diesen Schiffsleuten. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkenes, es verzagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Und jetzt die Folge, warum tut Gott das? Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Gott ist es hier, der diese Probleme schickt. Warum? Dass die Menschen ihn anrufen. Weil es ist leider so bei uns Menschen, wenn es uns gut geht, dann brauchen wir nicht viel von Gott. Leider oft so. Ist gut, wenn es auch anders ist, aber leider ist es nicht immer so. Und jetzt auch diese Leute hier, die auf dem Schiff waren, auf den Meeren, schickt Gott einen Sturm, schickt Gott ein Problem. Und was ist die Folge davon? Sie rufen zu Gott und er hört. Rufe mich an in der Not und ich will dich erhören und du sollst mich preisen. Und das ist das, die Folge dann hiervon. Sie sollen den Herrn preisen. Der gleiche Gott, der hier und auch bei Jona den Sturm schickt, es ist der gleiche Gott, den wir dann im Neuen Testament begegnen. Matthäus 8 wird uns die Sturmstillung zum Beispiel beschrieben. Und das wurde uns gezeigt, dass der gleiche Gott dann zum Sturm sagt, sei still. Und er ist still. Aber genau dieser Gott, unser Herr Jesus, ist auch derjenige, der den Sturm schickt, um uns wirklich dann auch was aufzuzeigen und zu ihm zu führen, wenn wir auf falschen Wegen sind. Also durch diesen Sturm zeigt sich Gott jetzt. Zeigt sich Jona und zeigt sich auch diesen gottlosen Matrosen. Und der Höhepunkt von dieser ganzen Sache steht dann in Vers 9, nämlich ein Zeugnis von Jona, wer der wahre Gott ist. Ja, dass das der Höhepunkt ist, das sehen wir auch an dieser Struktur von dem Text, der ist so x-förmig, so chiastisch aufgebaut, dass sich die Dinge wiederholen. Im Hebräischen würde man es noch besser sehen, wenn man es können würde. Darauf läuft es hinaus. Deswegen schickt Gott den Sturm, nämlich um ein Zeugnis von ihm zu geben. Ja, dass Jona auf ihn hinweist. Und Jona, er muss jetzt den Heiden Gott bezeugen, obwohl er es ja eigentlich gar nicht wollte. Gell? Und er muss es aber jetzt. Gott hat ihn so weit dazu gebracht. Ja, und zwar, weil ja der Sturm so heftig war, dass jetzt selbst diese Seeleute Angst hatten, zu ihren Göttern gerufen hatten, aber nichts passiert ist. Dann haben sie ja Jona schnell geweckt und gesagt, steh auf, du musst auch zu deinem Gott rufen, vielleicht hilft ja der Gott. Ja, ihnen war jetzt jede Hilfe recht, egal welcher Gott, ihre Götter hatten versagt, Hauptsache irgendjemand hilft ihnen. In diesem Bericht der Sturmstillung in Matthäus 8, da sehen wir auch was Ähnliches. Der Jona hatte ja geschlafen. So hat sich im ruhigsten Teil vom Schiff hat er sich hingelegt. Das wollte mit nichts was zu tun haben. In der Sturmstillung sehen wir auch, dass Jesus schlief. Aber nicht aus diesem Ungehorsam wie Jona heraus, sondern weil er seinen Jüngern was zeigen wollte, nämlich, dass sie unfähig sind ohne ihn. Ist auch Gnade, dass Jesus das quasi zugelassen hat oder weiterlaufen ließ, diesen Sturm. Ja, das sehen wir schon auch so was, wo Jona was auf Jesus hinzeigt, dass sie da beide geschlafen haben, aber Jona halt meistens doch irgendwie ein negatives Beispiel ist. Aber nachher wird man es noch schöner, noch besser sehen. Auf jeden Fall hier hilft nichts. Ja. Die Matrosen, die wissen nicht weiter, weil hier war kein Sturmstiller an Bord. Und deswegen losen sie. Und Gott, er benutzt dieses Los. Ja, die haben, keine Ahnung, ob die irgendwie so Steckele gezogen haben oder ob die irgendwie Lose hingeworfen haben, ganz egal. Auf jeden Fall wirkt Gott so dadurch, da waren ja nicht nur 10 Leute auf dem Schiff, keine Ahnung wie viel, ob da jetzt 50 oder so waren, und es trifft genau den Jona. Gott lenkt es. Ja, das sagt zum Beispiel uns auch Sprüche 16, Vers 33, da heißt es, im Gewandbausch, also in so einer Tasche hier vorne, im Gewandbausch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Ja, man schüttelt es los, so in der Tasche da drin, wo es keiner sieht, wirft es hin, aber Gott hat es dann entschieden, wie es passiert. Gott wirkt nämlich alle Dinge und lenkt alle Dinge in seiner Souveränität und entscheidet, wie es sein soll. Und hier auch trifft er genau den Jona. Erstaunlicherweise sind die Leute nicht gleich zornig und werfen den Jona gar nicht von sich aus über Bord, sondern sie fragen den Jona, wer bist du? Was hast du gemacht? Fragen ihn da. Und Jona muss jetzt dieses Zeugnis geben. Er muss den Heiden predigen, obwohl er es ja eigentlich gar nicht wollte. Und wovor er auf der Flucht war, das muss er jetzt tun. Weil dafür hat Gott diesen Sturm geschickt. Und er redet jetzt von Gott. Vers 9 sagt er, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Er bezeugt Gott als den Schöpfer von allen Dingen, auch vom Meer, auf dem sie jetzt gerade waren. Und die Leute wissen, der hat recht. Hier haben wir es gerade mit diesem Gott zu tun. Und die haben richtig Angst, weil die wissen, wir sind in der Hand dieses Gottes. Ja, wenn er das Meer auch gemacht hat, dann sind wir ihm ausgeliefert. In diesem tobenden Sturm ihm ausgeliefert. Aber dann erzählt Jona noch was, wovor sie noch mehr Angst bekommen. Und zwar sagt Jona, dass er vor diesem Gott auf der Flucht war. Und da bekommen die Leute erst richtig Angst. Mehr wie vor diesem Sturm, mehr Angst wie vorher. Weil ziemlich sicher wissen die von Jahwe, wissen die von dem Gott Israels. Ja, das waren Schiffsleute, die kamen in viele Länder und die hatten natürlich von vielen Göttern gehört. Die hatten aber auch vom lebendigen Gott, vom wahren Gott gehört, weil sie viel rumgekommen waren. Ja, Gott hatte sich einen Namen gemacht unter den Völkern. Und das war unter den anderen Völkern bekannt, ja, dass Gott Israel aus Ägypten rausgeführt hat, diese Plagen, ja, dass er sie durchs Meer hindurch geführt hat, dass er bei ihnen bei großen Schlachten geholfen hat. Ja, teilweise war Israel wie eine Weltmacht. Das war bekannt, dass das von diesem Gott ist und dass das ein lebendiger Gott ist. Das war vielen Völkern bekannt, auch wenn sie dann mit diesem Gott nichts zu tun haben wollten. Das ist aber wiederum unsere Sündhaftigkeit, dass wir dann lieber doch unsere eigenen Götter, unsere eigenen Dinge bauen, auf die wir vertrauen. Ja, wenn wir an Jericho denken, Israel wandert 40 Jahre in der Wüste rum und Jericho hat 40 Jahre lang Angst, weil sie haben gehört, was Gott an Ägypten getan hat. Ja, und so kannten viele den lebendigen Gott, auch wenn sie mit ihm nichts zu tun hatten. Und so kannten sicherlich auch diese Matrosen, kannten Jahwe, den Gott Israels. Und jetzt merken sie, und wir haben einen Propheten von diesem Gott auf unserem Schiff und der ist stur. Der läuft vor seinem Gott weg. Jetzt hat nicht nur der ein Problem, jetzt haben auch wir ein Problem. Und sie sagen, Jona, was hast du da getan? Das ist Wahnsinn. Du kannst doch nicht vor dem Gott, zu dem du gehörst, von dem wir schon so große Dinge gehört haben, du kannst doch nicht vor dem fliehen. Und vor allem, er ist doch ein gnädiger Gott. Warum fliehst du vor dem? Das macht keinen Sinn. Und so hatte sich Gott durch diesen Sturm, hat er sich Jona gezeigt und hat er sich diesen Schiffsleuten gezeigt in seiner großen Gnade. Auch wenn es erstmal eine Katastrophe war. Gott hat sich gnädig gezeigt. Und das sehen wir dann vor allem im nächsten Abschnitt. Aber ich will es erst noch für uns heute sehen. Gott schickt auch bei uns heute immer wieder irgendwelche Dinge, Schwierigkeiten, Katastrophen, was auch immer. Und es kann ein Gericht sein, aber es kann auch ganz viel Gnade sein, dass Gott uns dadurch was zeigen will. Weil es ist noch Gnadenzeit. Wir können noch zu ihm umkehren. Oftmals, gerade in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Bei Jona war das jetzt gerade eine große Schwierigkeit. Und in das Ganze hinein zeigt jetzt Gott, wie seine Gnade aussieht. Nämlich zeigt er die Erlösung. Und es ist der dritte Abschnitt, nämlich die Vorschattung auf das Evangelium der Gnade. Ab Vers 11 bis zum Ende vom Kapitel. Die Leute fragen jetzt, Jona, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Und der Jona, der wusste es jetzt ganz genau. Er war ja wirklich ein Prophet Gottes. Und er wusste jetzt, was zu tun ist und sagt, werft mich ins Meer, dann wird es mehr ruhig sein, weil ich bin schuld an diesem Sturm. Es geht hier um mich. Die Männer, die wollten das aber nicht. Die wollten den Jona retten und jetzt versuchen sie zu rudern. Vers 13, die Männer ruderten mit aller Kraft, um ans Trockene zu kommen. Die wollten den Jona nicht reinwerfen. Die wussten, hey, das ist ein Prophet Gottes. Wir wollen den doch jetzt nicht umbringen. Ja, der kann sicherlich nicht schwimmen. Es konnten viele von den Matrosen nicht, dass sie nicht abhauen. Wir können den jetzt nicht ins Meer werfen. Wir töten den. Und die versuchen selber noch was zu tun, obwohl ihnen ja Gott eigentlich gerade durch den Propheten gesagt hat, was sie tun sollen. Die kümmern sich mehr um diese eine Person, die sie in Schwierigkeiten gebracht hat, als der Jona sich um eine ganze Stadt kümmern wollte. Sind die noch besser wie er? Und leider oftmals auch wie uns. Wie wir. Sind andere oft besser, leider. Aber das sehen wir. Auch der Jona war wirklich ein aus Gnade geretteter Sünder. Gell? So auch wie wir. Und das heißt, sie wollten ja wieder zum Land zurück. Vielleicht wollten sie auch direkt nach Ninive rudern, um ihn dann dort absetzen zu können, um so Gott zu beschwichtigen. Aber dann heißt's, aber sie konnten es nicht. Vers 13. Sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Ja, Gott hatte gesagt, nein, es geht nicht darum, jetzt aber den Jona abzusetzen, sondern ich will euch jetzt durch Jona was zeigen. Und deswegen, sie konnten es nicht. Und auch wir können es nicht. Wir können nicht Gott da beschwichtigen. Unsere Sünden wehen zu stark gegen uns, wie der Sturm hier gegen dieses Schiff geweht ist. Auch wir können es nicht. Aber Gott hat uns doch gesagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Nicht wer es selber irgendwas tut, wer selber versucht zu rudern. Wer Gott anruft, der wird gerettet. Nicht durch eigene Werke. Und das tun sie jetzt auch. Sie rufen zu Gott, Vers 14, da riefen sie zum Herrn und sagten, Herr, lass uns doch jetzt nicht umkommen, also lass uns nicht diese Schuld jetzt auf uns kommen, wenn wir den ins Meer werfen. Wir können nicht so viel. Er hat es selber gesagt. Ja, sie rufen zu Gott und wir merken, Gott hört. Gott hört dann auf ihr Gebet. Und er ist nachher nicht zornig, weil sie den Jona reingeworfen haben. Das sind jetzt nicht sie schuld. Und das ist so eine Aussage, speziell vom Jona-Buch, aber auch der ganzen Bibel, Gott anzurufen und Gott hört. Ja, Gott will angerufen, gebeten werden sein, dass er uns etwas schenkt. Nicht, Gott will nicht, dass wir ihm ganz viel bringen und immer versuchen, gut zu sein und oder was weiß ich, ja, oder immer ganz toll die Dinge zu tun, die ihm gefallen. Nein, Gott will angerufen sein, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir ihn anrufen und ihm dann aber auch dafür danken, wenn er uns es geschenkt hat in seiner Gnade. Das will Gott. Das ist eine Aussage, die wir hier ganz viel im Jona-Buch finden. Und dann tun sie doch tatsächlich das, was Jona gesagt hat. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und es wurde ruhig. Und da haben wir das herrliche Bild, diese Vorschattung auf das, was Jesus am Kreuz dann getan hat. Nämlich, dass er den Zorn Gottes gestillt hat am Kreuz. Dass er sich in den Sturm von Gottes Gericht geworfen hat für uns. Am Kreuz, da gingen über ihn die heftigsten Wellen des Zornes Gottes über unsere Sünden. Und in den 3 Stunden, in denen dieses Gericht über ihn erging, als er dort am Kreuz hing, in diesen 3 Stunden hat er die Qual der Hölle, die ich und andere auf ewig verdient hätten, hat er in diesen 3 Stunden ertragen. Da gingen wirklich die heftigsten Wellen von Gottes Gericht über ihn. Wie jetzt über den Jona, als er in diesen Sturm des Meeres geworfen wurde. So hat es Jesus für uns getan. Aber nicht für seine eigenen Sünden wie bei Jona. Er hat selber gesündigt. Nein, für Sünden von anderen hat er das getan. Zum Beispiel für Sünden von Jona, von mir und von vielen hier. Er hat es für unsere Sünden getan, nicht für seine, freiwillig. sprang er da rein. Jona ist nicht freiwillig reingesprungen. Gott musste ihm das erstmal klar machen und hat ihn quasi dazu gedrängt, dass er letztlich merkt, ich kann Gott hier nicht entfliehen. Aber Jesus sprang freiwillig rein, hat den Himmel verlassen und ist hineingesprungen in die Wellen von Gottes Zorn. Für uns ist er in die Bresche getreten und der Vater hat ihn bestraft, sodass für uns keine Verdammnis mehr übrig bleibt, sondern das Meer wieder ruhig ist. Der Zorn Gottes gestillt. Und so dürfen diese Schiffsleute hier Gottes Evangelium in einem schönen Bild sehen. Ihnen ist bildlich dargestellt worden, vorgeschattet, was passieren wird. Einer opfert sein Leben für sie und es genügt. Dann ist wieder Ruhe. Einer, der Richtige, opfert sein Leben für sie und die Ruhe. Und die Folgen, die sind eine ähnliche Reaktion, wie wir es auch bei der Sturmstillung Jesu haben. Da haben die Leute gefragt, wer ist denn dieser Gott? Wer ist dieser Mensch, dass er das kann? Und letztlich ist Gottesfurcht entstanden. Und genauso auch hier, da fürchteten sie den Herrn mit großer Furcht und brachten ihm Schlachtopfer und gelobten ihm Gelübde. Es ist Gottesfurcht entstanden. Vielleicht sogar eine echte Bekehrung bei manchen. Wir wissen es nicht. Aber egal, ob es eine echte Bekehrung war oder einfach, sagen wir allgemein, nur eine Gottesfurcht, dass sie jetzt wussten, das ist ein lebendiger Gott. Egal, wie es jetzt bei ihnen war, Gott hat erreicht, was er will, nämlich, dass sein Name geehrt wird, dass er bekannt gemacht wird, auch bei Heiden, obwohl Jona das nicht wollte. Hier ist es passiert. Deswegen die ganz konkrete Frage an dich. Rufst auch du Gottes Namen zu deiner Rettung an und glaubst du, dass Jesu Opfer für deine Sünden genügt? Wie Jona auch da genügt hat, dass es ruhig war. Glaubst du, dass Jesu Opfer für dich genügt, um Gottes Zorn zu stillen, dass quasi dieses Meer spiegelglatt wird? Glaubst du das? Er reicht aus. Er reicht. Die Matrosen, die hatten ja nichts mehr. Ja, in Vers 5 haben wir gesehen, sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um quasi auch das Schiff zu erleichtern. Ja, die haben alles Mögliche an Hilfsgeräten, haben die über Bord geworfen. Die hatten jetzt keine Hilfe mehr von außen. Vielleicht auch sogar nicht mal eine Navigation mehr. Die hatten nichts mehr. Dann Vers 6 sehen wir, sie haben ihre Götter angerufen, aber keiner hat geantwortet. Ja, sie hatten nicht mal mehr ihre Götter, weil das alles falsche Götter waren, die es gar nicht gibt, die sich selber ausgedacht haben. Vers 13 sehen wir, nicht mal eigene Werke haben sie, die ihnen geholfen haben. Ja, die rudern ja, versuchen es, aber es hat nichts gebracht. Gott hat wahrscheinlich nur noch stärker den Wind wehen lassen, dass sie merken, unsere eigene Anstrengung kann hier nichts helfen. Was hatten sie noch? Sie hatten Gott, den sie anrufen konnten, den lebendigen Gott. Und das haben sie dann gemacht und das hat ihnen geholfen. Nicht andere Hilfe, keine anderen Götter, nicht ihre eigenen Werke, allein Gott. Und wir wissen hier in Jona, der hier ein schönes Bild ist für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Allein Christus, er kann uns helfen, nichts anderes. Wenn wir es also zusammenfassen, sehen wir in dem Text, dass uns was über Gott gesagt wird. Nämlich, dass er allgegenwärtig ist, überall da und auch allmächtig. Ja, also da reicht unsere Kraft zu nichts aus. Nicht mal, ob hier jetzt 50 Mann rudern, da hätten 100.000 rudern können. Egal, nichts. Er ist mächtig und er ist so mächtig, einen Sturm zu schicken, das ganze Schiff zerbrechen. Gott ist allgegenwärtig und allmächtig. Das heißt, er ist überall da und hat auch alle Macht. Wir sind nicht stärker wie er und wir können auch vor ihm nicht fliehen. Aber dieser Gott ist auch ein gnädiger Gott. Das sehen wir hier auch. Dieser Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist gnädig mit Ninive, er ist gnädig mit Jona und er ist auch gnädig mit uns. Noch ist er hier gnädig, dass wir seine Rettung finden können. Und darum zeigt er sich diesen Matrosen durch den Jona, hat ihnen das Evangelium, das stellvertretende Sühnung, hat er ihnen gezeigt, dass einer für sie bezahlt. Und wenn auch du diese Rettung erlebt hast, diese Gnade, die Gott dir geschenkt hat, motiviert dich dann diese Gnade, das auch anderen weiter zu sagen. Bei dem Jona hat es noch gefehlt. Ich denke, später hatte er es dann auch gehabt. Gott kam mit ihm so weit. Aber das ist diese Frage hier. Jona ist geflohen. Aber Gott hat ihm seine Gnade gezeigt, diesen Matrosen seine Gnade gezeigt und uns diese Gnade gezeigt. Das ist die Frage. Motiviert dich das mehr wie den Jona, auch sein Evangelium weiterzugeben? Weil dann lasst uns nicht so machen wie der Jona, dass wir abhauen, um vor anderen zu predigen, sondern lasst uns sein herrliches Evangelium froh bekennen und dann folge ihm nach wegen seiner herrlichen Gnade, wegen dem, dass er für uns diesen Zorn auf sich genommen hat, dass er nicht erst Probleme über uns bringen muss. Und das ist jetzt für Christen, aber auch nicht für Christen. Folgt ihm danach, dass er nicht erst Probleme über uns bringen muss, um uns dorthin zu bringen. Weil er kommt zu seinem Ziel. Egal, ob wir jetzt dagegen sind oder nicht, er kommt dazu. Aber er will uns dabei haben, in seiner Gnade. Und für seine Kinder, selbst wenn solche Dinge kommen, ist es Gnade. Und er wird es nicht über uns, über unser Vermögen hinaus tun. Er wird es nicht so machen, dass wir irgendwann von ihm dann abfallen. Nee, er wird es in Gnade tun, weil er ist ein guter Gott. Und das hat er hier gezeigt. Ich will ihm noch danken für.